Willkommen bei Lore and the Story Behind mit Alexander Hartung und Marc Reisner. In diesem Podcast betrachten wir Werke aus Literatur, Film oder Spiel, die so bedeutend sind, dass sie ihren eigenen Kosmos erschaffen haben.
Herzlich willkommen bei Lore and the Story Behind. Unser heutiges Thema ist Harry Potter und die Autorin Joanne K. Rowling. Mit uns meine ich mich, Alexander Hartung, und den sehr erkälteten Marc Reisner. Hallo Marc.
Hallo.
So, wollen wir anfangen mit den Pike-Daten, Marc?
Ja.
Gut. Joanne K. Rowling ist geboren 1965, hatte die ersten Ideen zu Harry Potter aber erst 1990, obwohl sie schon im Grundschulalter geschrieben hat. Es hat 6 Jahre gedauert bis 1996, bis sie ihre erste Zusage nach sehr vielen Absagen bekommen hat von Bloomsbury Publishing, der eigentlich nur ein kleiner Verlag ist im Vergleich zu den anderen in England. Und 1997, ja, kam Harry Potter und der Stein der Weisen mit einer Startauflage von gigantischen 5.650 Exemplaren.
Die sind heute bestimmt was wert.
Die sind sehr viel wert, vor allem die sie selbst signiert hat. Weil klar, es war auch ein anderer Druck sozusagen. Also die nächste Auflage wurde dann anders mit anderem Titelbild und so weiter gemacht. Der Durchbruch kam eigentlich erst, nachdem die Taschenbuchreihe in die USA verkauft worden ist. Daraufhin wurde es in New York Times Bestseller und dann folgten die nächsten 3 Bücher in sehr, sehr kurzer Zeit, innerhalb von 2 Jahren.
Wobei, soweit ich weiß, war das ja in England schon ein sehr, sehr erfolgreiches Jugendbuch. Also auch schon bevor Warner die Rechte daran gekauft hat. Da haben die ja schon 10 Millionen Exemplare verkauft gehabt.
Ja, tatsächlich. Also aber der Durchbruch war wirklich die Taschenbuchrechte in der USA. Da ging es richtig ab. Es war in England, ich will nicht sagen Geheimtipp, es war dann schon relativ bekannt. Aber dieser Hype, der entstanden ist, der kam erst nachdem die Taschenbuchrechte in der USA.
Also wurde es dann von Amerika wieder nach England zurückgeschwappt sozusagen?
Im Grunde ja. Also die Warner, glaube ich, hätte das nicht gekauft, wenn es in der USA nicht so ein Mörder-Erfolg gewesen wäre. Ich meine, Stein der Weisen am Ende, aktuell sind wir bei 120 Millionen verkauften Büchern. Das ist ziemlich nah schon an Herr der Ringe. Ja. Mhm. Und 600 Millionen insgesamt von den Büchern. Also das war zu der Zeit vielleicht noch kein No-Brainer, 1999, als Warner zugeschlagen hat. Aber es war schon relativ sicher, dass dieser Film Erfolg werden wird, wenn man es halt wirklich total
versiebt.
Ja, genau. Mhm. Ja, will ich mir was zu den Filmen sagen? Weil, wie gesagt, das ging ja relativ schnell. Also 96 die Rechte, 97 Harry Potter und der Stein der Weisen und 99 hat Warner schon zugeschlagen und 2001 kam der Film in die Kinos.
Ja, ich glaube, das ist so ein super interessanter Punkt. Jetzt zum Beispiel verglichen mit Herr der Ringe, die ja eigentlich alle schon lang auf dem Markt waren, bevor die Filme produziert worden sind, genau. War ja bei Harry Potter, hat sich das ja gegenseitig hochgezogen. Als der erste Film ins Kino kam, waren, glaube ich, 4 Bücher fertig, kann das sein, so ungefähr?
Genau. Ja.
Also man wusste noch gar nicht, wie es weitergeht. Da gibt es auch ein echt interessantes Interview mit dem Production Designer, der da vor seinem Hogwarts-Schloss steht und sagt, naja, als wir es gebaut hatten, wusste man nicht, was mit passiert. Weil keiner wusste, wie die Geschichte weitergeht und ob das Ding irgendwann mal in die Luft gesprengt wird. Darum ist es dann auch schwierig zu überlegen, wie viel Arbeit man da rein investiert, wenn es am Schluss zermörselt wird. Ja, ich finde halt, im Prinzip Harry Potter ist jetzt so das Produkt, was wirklich sehr, sehr an Filmen hängt. Also anders wie jetzt viele andere Literaturverfilmungen, war das wie gesagt parallel. Und ich habe mir überlegt, wer lässt sich auf so einen Wahnsinn ein? Also der erste Schritt ist ja zu sagen, naja, wir kaufen die Rechte, weil es ein relativ erfolgreiches Buch ist.
Die haben 1 Million bezahlt, das ist relativ überschaubar.
Genau, also es war nicht teuer erstmal. Ja. Wir haben ja gehört, Herr der Ringe, ja, Amazon hat 460 Millionen oder so. Die Größenordnung, ja, 1 Million für Harry Potter ist ein Schnäppchen. Da kommen wir wahrscheinlich auch später dazu. Weil die haben sich dann zusammengetan, da haben sich 2 gesucht und 2 gefunden, nämlich Frau Rawlings und Warner. Und die Verwertungsgesellschaft gehört eigentlich beiden zusammen. Mhm. Ist auch von den Rechten her natürlich wieder mega kompliziert, ja. Wenn ich jetzt irgendein Harry Potter Produkt auf den Markt bringen will, ist wieder die Frage, ist da Emma Watson drauf, ja, oder ist da irgendwie eine Zeichnung drauf? Ist es jetzt ein Recht von der Autorin oder von Warner? Und Naja, was halt wirklich spannend ist, da kommt einer und sagt, in dem Fall war es David Heyman, das ist der ausführende Produzent, der dadurch natürlich in die absolute Liga der Superstars aufgestiegen ist und der jetzt vielleicht als kleine Randnotiz die Bond-Lizenz bekommen hat, also ist der neue James-Bond-Produzent. Und der kam halt und hat gesagt, Leute, wir wollen das verfilmen. Und dann guckst du dir das an und denkst, scheiße. Alle Hauptdarsteller sind Kinder. Also allein sich darauf einzulassen, ja, Hut ab, weil ich glaube, was viel Schlimmeres geht nicht. Sprechende Tiere vielleicht, aber so Hauptdarsteller als Kinder. Dann noch ist klar, dass es 7 Bücher sind, sprich 7 Filme. Ich weiß nicht, ob man damals wusste, dass man das letzte Buch in 2 Filme splittet. Also in einem sehr, sehr langen Zeitraum von 10 Jahren, also 3 Kinder ins Lied zu nehmen, das ist die Hölle.
Also warum?
Ja,
Verlässlichkeit?
Erstmal Jugendschutz, Punkt 1. Ja. Also du kannst mit Kindern nicht 12 Stunden am Tag drehen. Punkt 2 ist, die waren so um die 11, als sie angefangen haben. Du weißt, das werden nie Kinder sein. Die werden völlig anders sozialisiert werden wie normale Kinder. Also wenn der Film nur annähernd erfolgreich wäre, also Teil 1, dann werden die irgendwie mit 12 Superstars sein. Und damit ist vorbei mit normalem Leben.
Ja,
Emma Watson.
Emma Watson ist mit 14 Millionärin gewesen. Ne?
Genau, und die ist ja jetzt wahrscheinlich nicht grundlos Frauenrechtlerin. Ja, also auf so eine Idee kommst du nicht, wenn du 11 bist. Ja, also da ist garantiert in dem Zeitraum von Harry Potter sind da Dinge passiert, wo es halt gesagt hat, das ist jetzt auch mein Thema. Ja, das wäre wahrscheinlich in einer normalen Sozialisation so nie passiert. Hinzu kommt, was ist, wenn die keinen Bock mehr haben? Was ist, wenn die das nicht verkraften? Also da gibt es ja ganz viele bekannte Beispiele. Also wenn die völlig durchdrehen und mit 16 dann halt drogensüchtig sind und nicht mehr ans Set kommen. Also das Risiko sehe ich gar nicht darin, dass die nicht spielen können, sondern eher darin, wie kriegst du die in dieses Projekt rein, dass die als halbwegs normale Erwachsene rauskommen. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und es hat Warner ziemlich clever gemacht, wie ich finde. Also haben sich ziemlich viel überlegt. Sie haben ja auch mit Chris Columbus wirklich als erstes ein Regisseur, der sehr viel Erfahrung mit Dreh mit Kindern hatte und der auch mit dem Kollegen von Kevin allein zu Hause, den Macaulay Culkin, ja auch das Paradebeispiel hatte von einem jungen Menschen, der das nicht gepackt hat. Und sie haben sich wirklich viel überlegt, wie kriegen wir das hin, dass die das einigermaßen durchstehen. Also angefangen mit, dass sie am Anfang nicht zum Pressentermin gegangen sind, über einen Deal mit der Presse, was ich eigentlich ziemlich cool finde, so nach dem Motto, wenn die Filme vorbei sind, lässt man die Kinder in Ruhe. Es geht niemand an die Schulen, filmt die, fotografiert die. Man wusste auch gar nicht genau, wo die in der Schule sind. Man lässt die Finger von denen, damit die einigermaßen normal aufwachsen können. Und wer es nicht macht, fliegt aus einem Presseverteiler raus.
Naja, also gut, das verstehe ich ein Stück weit, aber ich habe das Gefühl, dass sie so eine Gegenbewegung gemacht haben. Wir nehmen alles, was großartig und berühmt ist in Großbritannien und machen sozusagen die Erwachsenen nur mit Superstars gefüllt.
Nee, auch das sind 2 Punkte. Also der erste Punkt, der ist ziemlich spannend, ist, also Frau Rowling wollte, dass es britisch bleibt. Also ganz, ganz wichtig, dass man einen britischen Film hat und keinen amerikanischen. Also deshalb sind es die britischen Superstars und nicht die amerikanischen Weltstars oder Franzosen oder sonst was. Das zweite ist tatsächlich, dass die Erwachsenenrollen wurden zum größten Teil von ihr besetzt. Und da schätze ich mal, dass sie beim Schreiben schon den einen oder den anderen Schauspieler im Kopf hatte. Also Maggie Smith war absolut gesetzt für ihre Rolle. Also da hat auch der Regisseur zwar abnicken gekonnt, aber das war ja ganz, ganz wichtig. Aber auch Chris Columbus hat gesagt, jo, genau die ist es.
Gut, bei der kann ich ja nichts falsch machen. Ja.
Dann der Robin, wie heißt der?
Coltrane.
Coltrane, genau, war auch gesetzt. Und im Prinzip hat sie vorgegeben, wer die Erwachsenen spielt. Und das wurde auch im Großen und Ganzen so berücksichtigt.
Sie ist ja auch aufgeführt sozusagen als Drehbuchberaterin beim ersten Teil. Bei den anderen Teilen nicht mehr. Also da hat sie auch relativ viel reingepfuscht, will ich jetzt nicht sagen, aber die Finger drin gehabt, dass der erste Film halt genauso läuft. Und klar, in der Sekunde, wo die Rollen besetzt sind, war ja vorbei. Ne?
Genau, der erste Film ist entscheidend, weil du hast dann halt ein Setting. Wir haben ja den Fall gehabt, dass Richard Harris gestorben ist, aber im Prinzip ist das mit dem ersten Teil gegessen. Und da muss man auch extrem gut gucken und muss diesen ersten Teil extrem gut vorbereiten. Und das haben sie gemacht. Also drei Kinder zu finden, die das spielen können, ist letztendlich eine Fleißarbeit, würde ich sagen. Das ist keine Raketenwissenschaft. Die hatten ja 10.000 Bewerbungen. Da wirst du bei 10.000 deine drei finden. Das, wenn man einen Castingprozess kennt, ist durchaus machbar. Aber das dann zusammenzuhalten, das ganze Konstrukt, das ist wirklich eine hohe Kunst. Und ich glaube, da muss man wirklich mal den Hut vor Warner ziehen. Die haben sehr, sehr viel richtig in dem Projekt gemacht. Also angefangen damit, dass sie einfach gesagt haben, okay, wir wollen dieses Ding auf die Straße bringen und wir suchen uns jetzt einfach die besten Leute raus, die es gibt. Durch alle Abteilungen durch, weil letztendlich spielt Geld keine Rolle. Muss halt bedenken, eine Filmproduktion, da denken immer alle an Kunst und da mache ich cooles Zeug. Das ist ein wirtschaftliches Unternehmen.
Ja.
Und wenn du einen Bestseller wie Harry Potter hast und gehst zu einer Bank und sagst, pass auf, wir drehen da jetzt 7 Filme draus, dann will die Bank nur eine Sache wissen, nämlich, was machst du, um es nicht zu versieben? Das ist die einzige Frage. Ob das Ding dann 120 Millionen, 140, 200 kostet, ist egal. Also wenn du das nicht versiebst, kriegst du Kredite, wirst mit Krediten totgeschissen. Aber du darfst halt nicht versieben. Und die Frage musst du beantworten können. Wenn du sagst, bekannter Regisseur, John Williams macht Musik und so weiter und so fort. Ja, Maggie Smith, aber auch Alan Rickman und so, ja, also Besetzung.
Gary Oldman später, Emma Thompson.
Ja, also dann sagt die, mach die Banken Haken dran. Ja, aber du darfst nicht versieben. Und interessant fand ich eigentlich, wie sie es angegangen sind. Daran sieht man auch eigentlich total gut, wie Filme gemacht werden, weil man hat da echt eine falsche Vorstellung von. Die sind so angegangen, dass sie gesagt haben, okay, wir haben hier jetzt mehrere Departments, die zu besetzen sind. Jetzt müssen wir überlegen, Kinder, klar, Chris Columbus, klar, erster Teil ist der Regisseur, der am besten mit Kindern kann. Wie machen wir das jetzt weiter? Und die haben sich die Regisseure, Harry Potter hat insgesamt 4 Regisseure gehabt, also die Serie, immer so ausgesucht, dass sie zum zu dem Alter der Kinder passen. Ja, also wer mit Teenies am besten kann, macht die Teenie-Version, wer mit jungen Erwachsenen am besten kann, die jungen Erwachsenen-Version. Wir haben insgesamt 6 verschiedene Kameraleute gehabt. Ja, und das ist wirklich auch wieder das Who is Who. Ja, das, die jetzt aufzuzählen macht keinen Sinn. Die meisten Leute kennen es nicht, aber da sind wirklich die großen Namen dabei. Also in ganz Europa auch die großen Filme gemacht haben, wie zum Beispiel Wundersame Welt der Amelie oder so. Ja, das sind keine Unbekannten. Aber man hat immer geguckt, welcher optische Stil passt zu welchem Buch und hat dementsprechend die Kameraleute eingestellt. Was aber wirklich das Entscheidende war, und das ist tatsächlich beim Punkt Film tatsächlich entscheidend, was glaubst du, wer nach dem Regisseur die wichtigste Person ist, die man in der Filmproduktion einstellt? Und vor allen Dingen die zweite.
Ich hätte fast gesagt, der Casting-Agent.
Ja.
Also ja. Wer besetzt welche Rolle mit wem? Das ist ja eine Sache auch, wo ein tiefes Verständnis sein muss.
Genau, an den habe ich jetzt nicht gedacht, weil es so eine ein bisschen andere Baustelle ist. Der hat wenig mit der visuellen Umsetzung zu tun. Aber wer bleibt da noch über?
Der Beleuchter.
Ja, der ist so am Ende der Fahnenstange, aber tatsächlich der Production Designer. Das ist der bestimmt, wie der Film auszusehen hat. Der Kameramann bestimmt, wie quasi die Welt visuell abgebildet wird. Mhm. Aber der Production Designer bestimmt, wie die Welt visuell auszusehen hat. Also soll heißen, das Grün von Matrix, das hat sich nicht der Kameramann ausgedacht. Mhm. Ja, der kam, normalerweise werden die in einer normalen Produktion erst so 6, 7, 8, 10 Wochen vor Drehbeginn eingestellt. Da ist schon alles gebaut. Und beim Production Design hat man sich überlegt, okay, wer ist der Beste der Welt? Und es gibt so 3-4 Legenden, sage ich mal, in dem Bereich. Die meisten werden vielleicht noch Ken Adams kennen, weil es ist so ein Halbdeutscher, deshalb wurde er hier auch eine Zeit lang gehypt und hat auch viele Ausstellungen in Deutschland gehabt. Ken Adams hat vor allen Dingen die ganzen Bond-Filme gemacht, so in den 70ern, 60ern, also die frühen Bond-Filme. Der war aber zum Zeitpunkt von Harry Potter schon über 80. Und die zwei anderen Großen, wie Rick Carter, ist Amerikaner. Der hat zum Beispiel von Zurück in die Zukunft bis Star Wars, die neuen Filme, sehr, sehr viel gemacht. Ist auch einer der Lieblingsdesigner von Spielberg. Aber man wollte diesen britischen Flair haben. Mhm. Also es gibt eigentlich nur einen Production Designer, der dann wirklich in Frage kommt und auch diesen britischen Flair rüberbringt, nämlich Stuart Craig, der zu dem Zeitpunkt von Harry Potter schon 3 Oscars gewonnen hatte, nämlich für Englischen Patient, Gandhi und Gefährliche Liebschaften, der damals schon fast 60 war und wirklich so in den 70ern schon groß wurde mit Brücke von Arnheim und so. Mhm. Und das ist eine Institution in dem Bereich Production Design. Und den haben sie sich geschnappt und das ist derjenige, der durch alle Filme durchgängig an Bord war. Also von Teil 1 bis Teil 7 oder Teil 7, 1 und 2, der wirklich dieses visuelle Konzept von A bis Z begleitet und durchgezogen hat. Und das haben sie wirklich clever gemacht, zu sagen, Production Design haben wir die Institution und es bleibt so. Regie tun wir an die Kids anpassen und Kamera soll immer zum Stil des Buches passen, was auch so die Finsternis und das Düstere betrifft.
Gut, wir können ja mal zum Production Design gehen. Ich meine, wir können ja, also wenn man sich mit Harry Potter beschäftigt, fällt eine Sache auf, es ist unglaublich tief. Ich kenne keine Welt, die so tief ist wie die von Harry Potter. Mit tief meine ich, was es sozusagen neu gibt. Ja, wir haben ja bei Herr der Ringe haben wir ja so Sachen wie ja, das Auenland und das Elfenland und die Orks und so. Aber die Kunst, sagen wir mal, eine komplette Parallelität zu haben, das hat die wirklich meisterhaft gemacht, Rowling. Ich meine, wir haben eigene Ministerien, eine eigene Bürokratie. Wir haben einen eigenen Sport mit Kiddisch, der so ein bisschen an Fußball erinnern soll. Wir haben eigene Medien, ja, ich sag Tagesprophet zu Sachen. Wir haben eine eigene Einkaufsstraße. Die Magie, und das ist auch das Fantastische, das habe ich noch nie, auch in keinem Fantasy-Buch so stark gelesen, ist ganz extrem in den Alltag integriert. Also natürlich sind die meisten Zauberer, aber es gibt halt irgendwie die Briefe, die Texte vorlesen, die Karten, die Reisen in Echtzeit Sachen. Also das ist ganz extrem gemacht. Und das stelle ich mir als Production Designer unglaublich schwer vor, auf der einen Seite, angefangen von den Bildern an der Wänden, ja, von dem Hut und so. Aber da muss man fairerweise sagen, es ist wirklich gut gemacht. Und da kommen wir zu dem Meister zurück. Er hat es wohl drauf, ne?
Ja, also im Prinzip machst du ja nur das große Konzept. Ja. Jetzt, also das wäre schon fast wieder Set Decoration, also im Prinzip Ausstattung. Und dann hast du natürlich auch einen riesen Visual Effects Anteil in dem ganzen Ding. Also man muss es halt akribisch durchgehen. Aber es ist wirklich eigentlich, wenn du die guten Leute hast, man weiß es nie. Ja, man kann es ja auch wirklich versieben, aber es ist eigentlich ein No-Brainer. Also du weißt, was du zu tun hast. Du liest in den Büchern ja, was es an Elementen gibt und das teilst du unter deinen Leuten auf. Und eine sprechende Zeitung oder so, das hat man zwar bis dato noch nicht gesehen gehabt, jedenfalls nicht in der Ausführung, würde ich mal behaupten, aber man weiß, wie man es macht. Ja. Mhm. Also das ist dann einfach eine Fleißarbeit.
Ja, wie gesagt, die Stärke an Harry Potter, da können ja mal da mit rein drauf eingehen, ist natürlich die Tiefe. Was bei Rowling sehr auffällt, sind auch natürlich die Anleihen an die Arthur-Saga. Wir haben das Schwert, was aus dem Hut gezogen wird. Wir haben die Burg von Hogwarts, die sehr an eine Burg erinnert, eben die Schule. Es gibt Wappen, Banner haben wir mit heraldischen Tieren. Wir haben die Waffen an der Wand, ganz viele. Und wir haben auch diese Bilder von den ehemaligen, wenn ich so sagen darf. Was faszinierend ist, es wird überhaupt nicht über das Thema Religion geredet. Hm. Es gibt keine anderen Göttern oder irgendwie einen Schwerpunkt auf unsere bekannten Götter. Wir haben keinen Sex und keine Drogen. Hm. Und das irgendwie, wobei man sagen muss, gerade der 7. Teil ist ja wirklich düster. Und da kann man ja schon längst nicht mehr, schon ab dem 4. meiner Meinung nach, nicht mehr von Kinderbücher reden. Aber trotzdem, Sex, Drogen, Religion, Götter, das ist komplett außen vor. Was irgendwie, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, gebe ich ganz offen zu. Ich finde es konsequent, da kann man sich damit nicht irgendwie auseinandersetzen. aber es ist irgendwie fast ein Widerspruch, weil alles andere ist so tief und so genau und so innovativ und neu, dass mich wundert, dass es sich an die großen Themen nicht rangetraut hat.
Ja, aber das definiert halt die Welt. Man muss es irgendwie spitz zulaufen lassen. Also gerade Sex und Drogen wäre so im Teenie-Alter wahrscheinlich das interessante Thema gewesen. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Aber ich glaube, das ist halt so auch die Frage, wie du so ein Genre definierst. Ja, also Horrorfilm ist das
Urban Fantasy. Das Genre heißt Urban Fantasy, das heißt Fantasy innerhalb unserer Welt.
Ja, ich habe jetzt mit Genre eigentlich gemeint, wie sie ihre Welt definiert. Mhm. Und das sind halt so die Setzungen, ja. Und also Autoren, weiß ja selbst, schreiben ja auch ein bisschen über die Dinge, von denen sie Ahnung hat. Vielleicht waren es nie ihre Themen so.
Gutes Argument. Also ich habe jetzt auch keine Erklärung. Ich habe den einzigen Nachteil, den ich bei Harry Potter sehe, ist die Einbindung in die reale Welt. Also man muss sich jetzt vorstellen, wir haben ja hier Tausende, Zehntausende über die Welt verteilte Magier mit einem eigenen Lebenssystem, haben wir ja schon gesagt, von Einkäufen. Und im siebten Teil fliegt ja der Drache über London und räumt da ab. Und der Ron klaut irgendwie das fliegende Auto von seinem Vater und fährt da durch London. Also das sind alles so Dinge, wo nie erklärt wird, wie die normale Welt im Grunde genommen da eingebunden ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die normale Welt davon nichts mitkriegt.
Ja, stimmt. Also gerade bei diesen ganzen Vampire-Sachen, die ja auch so eine Parallelgesellschaft in unserer Welt erzählen, ist es tatsächlich so, dass da viel Wert drauf gelegt wird, zu zeigen, wie die unerkannt bleiben.
Ja, also mein Lieblingsautor ist natürlich Jim Butcher mit Harry Dresden, der ja selbst Magier ist, aber auch die ganzen Vampirromane Anne Rice und so, die sind ja ganz extrem in unsere Welt integriert. Mhm. Das ist vielleicht das Einzige, wo man kritisieren muss, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass sowas funktioniert. Also so eine gigantische Parallelwelt, von denen die Muggels nichts mitkriegen.
Aber das ist ja das Märchenhafte daran. Ja? Also vielleicht ist es ja auch das Schöne. Ja, im Prinzip, wir sind so eine Art Geheimorden und eine Geheimwissenschaft und eine Geheimorganisation. Mhm. Und wir stecken alle unter einer Decke und der Leser natürlich auch, eine Leserin. Und die anderen blicken es nicht. Und es ist die Setzung. Es wird einfach gesetzt. Wir erklären es gar nicht. So, wir sind das Bündnis und alle anderen halt einfach nicht.
Also ich habe mich mit dem Schreibstil ein bisschen beschäftigt und ich habe schon gesagt, dass das Starke an Rowling vor allem ihre Fantasie ist. Stephen King hat die geadelt. Er hat zu ihr gesagt, sie besitzt die Fähigkeit, eine gute Geschichte zu erzählen, ohne die Leser zu bevormunden. Und da kann ich ihm auch noch recht geben. Also von dem Standpunkt her ist es auch literarisch, glaube ich, eine Sache, die sehr, sehr lange über Rowling hinweg existieren wird. Es ist natürlich sehr britisch, klar, britisch, auf das britische Schulsystem aufgesetzt, aber auch deutsche Kinder, die halt jetzt nicht in Internaten auf die Schule gehen, können sich, glaube ich, da gut integriert fühlen und lesen da gerne mit.
Ich denke mal, bei Harry Potter ist es tatsächlich auch ein Punkt, wenn man sich mit Bildung beschäftigt, wird Harry Potter tatsächlich ganz oft als Beispiel herangezogen, weil der Mensch war ja früher in Dörfern organisiert. Und man weiß, Konkurrenzkampf ist total super, solange man es in Gruppen macht. Und das tut ja Harry Potter ausbreiten ohne Ende. Ja, es gibt diese einzelnen Häuser, die gegeneinander antreten. Mhm. Und bei uns ist ja in der Schule so, dass jeder gegen jeden antritt. Also soll heißen, die Klausur wird ausgegeben, dann der Peter ist besser als ich, die Clara schlechter. Und in Harry Potter hast du immer diese geschlossenen Gruppen. Und das funktioniert extrem gut, auch Gruppen gegeneinander antreten zu lassen. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum Kids total auf Harry Potter abfahren. Weil man hat halt so eine Gemeinschaft. Man hat eine Gemeinschaft von Freunden, Gleichgesinnten, wie auch immer. Ich weiß gar nicht, wie werden die diesen Gruppen zugeteilt? Das wird gelost, oder?
Nee, das macht der Hut. Also im Grunde genommen sind die Gruppen sozusagen die vier Gründer von Hogwarts, wenn man so will. Und der Hut, du kriegst den Hut aufgesetzt. Es gibt ja auch eine Szene ganz am Schluss, wo Harry Potter mit seinem Sohn zum Zug kommt und er das erste Jahr auf dem Internat verbringt. Und da hat er ja auch irgendwie Angst, dass er vielleicht zum falschen Haus kommt. Aber das ist wirklich, dieser Hut ist so der Punkt, der die Kinder zuordnet zu den verschiedenen Häusern.
Ja, ich weiß ja nicht, ob man sowas planen kann, ja, wenn man so eine Geschichte baut, dass man sagt, okay, das und das sind Aspekte, auf die Kids voll abfahren und das nicht, sondern man wird sie einfach runterschreiben, hat Glück oder nicht. Und bei Harry Potter, glaube ich, ist es echt ein Punkt, wo man sich super als Teenie oder als jüngeres Kind damit identifizieren kann. Ich gehöre zu einer Gruppe, zu einer Peer Group und die tut sich ganz extrem von den anderen abgrenzen. Mhm. Es ist ja auch eine Tradition aus England. Das hat sich ja jetzt nicht irgendwie aus dem Ärmel geschüttelt. Ja, ich sag nur die berühmten Ruderduelle.
Ja, Cambridge und Oxford. Ja.
Genau, man gehört halt immer zu so einer Gruppe. Das wird aber sehr extrem da ausgebreitet und auch gelebt. Und darauf wird auch immer wieder verwiesen, dass das eigentlich so in der Bildung der gute Weg wäre, ja, Gruppen zu bilden, Einheiten zu bilden und durchaus Konkurrenz zu fördern, aber nicht jeder gegen jeden.
Ich bin bei dir. Also wie gesagt, das was mich wundert, ist, dass er nur 12 Absagen erhalten hat, gebe ich ganz offen zu, weil es ja schon ein revolutionäres Konzept ist. Wenn ich mir jetzt so die Buchbranche angucke, da gibt es relativ wenig Wille zu Risiken. Ja, wir wollen das, was immer läuft, und wir übersetzen die Bücher, die schon in der USA gut gelaufen sind. Und da ist, wenn man die Zeit bedenkt, 1996 ist Harry Potter ja eine Revolution, ja, in ganz, ganz vielen Bereichen.
Ja, darum war es ja auch ein kleiner Verlag.
Ja, ein mittelgroßer, die haben so 300 Millionen Pfund Umsatz, Bloomsbury damals gehabt. Also das ist ein mittelgroßer Verlag. Es war in Ordnung, wie gesagt, es kam mit der USA und dem Hype dann eigentlich erst richtig hoch. Aber das ist halt so eine Sache, die ich bis heute, ich meine, wir haben 2025, das ist jetzt 30 Jahre fast her, immer noch sehe, dass diese Verlage solche Stoffe eher meiden, bis es irgendwie dann zum Supererfolg geworden ist. Und da ist es meistens schon zu spät,
ja. Ja, ist ja ein gutes Konzept, ja, zu sagen, wir leben so ein Schulleben durch und jedes Buch ist eine neue Klasse. Da muss ich halt drauf einlassen, zu sagen, naja, 7 Bücher, aber du hast ja einen Vertrag, wo du sagst, wenn das erste Buch floppt, dann tschüss, schätze ich mal. Und der große Vorteil ist ja, dass deine Leserschaft mitwächst. Ja, die fangen dann mit 12 an, die Bücher zu lesen und mit 13. Und mit jedem Buch werden die auch genauso alt wie die Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin. Und es wachsen dann neue Leser nach und Leserinnen. Ja. Und die lesen halt schneller. Die lesen halt alle 2 Jahre ein Buch oder jedes Jahr ein Buch, sondern müssen halt innerhalb von einem Jahr 3 oder 4 Bücher lesen. Und es hat gut funktioniert. Aber es ist auch so ein Ding, wo ich sage, das wird wahrscheinlich auch nur einmal funktionieren.
Gut, also man muss gucken, es ist ja auch, glaube ich, eine ziemliche Überraschung gewesen, dass man mit Game of Thrones so einen Erfolg hat. Bei Harry Potter ist natürlich das Extreme auch das Merchandising. Das habe ich in der Form eigentlich nur von Star Wars so erlebt, wo halt ganz viele Sachen, Umhänge von und diese ganzen Dinge, ich meine, geht man zum Elbenwald, ja, was da an Harry Potter Sachen kaufen, ist ja unglaublich, Zauberstäbe. Ich war ja da in der USA, in L.A., in dem Schloss von Harry Potter, und da kann ich alle Zauberstäbe kaufen, ausprobieren und so. Also dieser Merchandising-Effekt, glaube ich, ist ein wesentlicher Grund, warum Harry Potter am Ende auch so erfolgreich geworden ist.
Und das ist spannend, weil anders als bei Herr der Ringe ist es ja so, das Merchandising hängt extrem an Filmen. Also wenn ihr die Produkte anguckst, gibt es nicht so viele Harry Potter Produkte, die am Buch hängen. Ja, also selbst der Zauberstab ist ja der Zauberstab aus dem Film. Du könntest zwar irgendwas basteln, aber ja,
die sehen genauso aus wie die Zauberstäbe vom Film.
Genau. Wir hatten es ja schon bei Herr der Ringe, ja, dass du so gucken musst, wer hat die Lizenz. Und letztendlich hat ja Rowling mit Warner zusammen Anteile an der Verwertungsgesellschaft, weil sie halt sagen, die Filme sind eigentlich die treibende Kraft. Also die Bücher haben zwar alle gelesen, aber die Filme sind die treibende Kraft. Und auch wenn wir jetzt so auf das Thema Spiele überschwenken, ja, ist es einfach so, du hast ein Spiel, da sind halt die Schauspieler von Harry Potter drauf. Und du hast kein Spiel, wo irgendwie, keine Ahnung, irgendein Harry Potter drauf ist. Ja.
Lass uns vielleicht mal noch 2 Sachen machen, bevor wir zu den Spielen gehen. Erstens, wie erfolgreich war denn Harry Potter? Sag uns mal ein paar Zahlen. Ich habe ja schon gesagt, 600 Millionen Kopien aktuell von Büchern. Also da gibt es nicht viel, was drüber steht. Mehr geht nicht. Und da haben wir ja nicht mal die fantastischen Tierwesen und nicht dabei. Und die Bücher, die ich als Robert Galbraith schreibt, die Common Strike-Krimis haben wir auch noch nicht dabei. Also das ist schon ein ziemlicher Brecher.
Also man schätzt, das Problem ist ja bei Filmen, also die ganzen Zahlen, die Runde machen, die ich dem ja nicht... Ja, da bräuchst du ja schon im Prinzip von der Produktionsgesellschaft das Rechnungsbuch. Aber man schätzt, dass die Harry Potter Filme zusammen ungefähr 1,2 Milliarden gekostet haben und eingespielt haben sie 7,7 Milliarden.
Ja, ordentlich. Vielleicht noch ganz kurz ein Hinweis. Es gibt bald eine Harry Potter-Serie. Mhm. Zu unserem, sagen wir mal, Aufnahmedatum Ende 2025 können wir noch nicht viel dazu sagen. Daher, hast du da irgendwie mal reingeguckt? Hast du eine Ahnung, was das gibt? Oder machen wir irgendwie in 2 Jahren mal nochmal einen neuen Podcast Harry Potter und sagen dazu was?
Naja, es ist relativ clever, weil es ist eine HBO-Serie. Und HBO gehört ja Warner Discovery. Also Warner Discovery ist eine Firma, denen auch HBO gehört. Und letztendlich brauchen die wie Amazon, wie alle anderen, brauchen die so ein Vorzeigeprodukt. Und wir haben jetzt alle gehört, die haben relativ wenig Geld für die Rechte bezahlt von Harry Potter. Die haben es aber im Sack. Mhm. Den Vertrag kennt wahrscheinlich keiner. Weiß nicht, auf wie viele 100 Jahre der ausgelegt ist. Aber unterm Strich ist es auch wurscht, ja, weil die so viel Geld durch die Verwertung der Kinofilme verdient haben. Also sowohl die Autorin als auch Warner. Und mit allen Merchandising-Produkten, dass es jetzt naheliegend ist, wenn man das Produkt eh im Haus hat, eine Serie draus zu machen, jetzt nicht irgendwie was anderes aufzukaufen. Mhm. Es ist tatsächlich der gleiche Produzent, auch wieder David Heyman, der es federführend angeht. Es wird halt neu besetzt und man hat sich halt überlegt, was ich jetzt schwer beurteilen kann. Naja, in den Filmen wird diese Welt noch nicht detailliert genug abgebildet, weil man unterm Strich halt sagen muss, naja, wir haben 2,5 Stunden für ein Buch und jetzt wollen sie pro Buch eine Staffel machen. Mhm. Schätz mal, sagen wir nur geschätzt, 10 Folgen pro Staffel. Also hast du mal 10 Stunden pro Buch. Mhm. Da kannst du noch detaillierter rein, weil es gibt ein paar Charaktere, die nie in Filmen aufgetaucht sind. Über manche wird nur gesprochen. Manche Sachen sind nicht so ausführlich dargestellt, mhm, und so weiter. Ob man es wirklich braucht, ja, großes Fragezeichen. Wenn die Fangemeinde noch stark genug ist, wird es natürlich das ganze System wieder ankurbeln. Vor allen Dingen kannst du ja beim Merchandising von null anfangen. Mhm. Ja, du hast dann eine neue Hermine, also gibt's dann auch neue Hermine-Figuren, T-Shirts und weiß der Geier was. Mhm.
Beim Thema Spiel kann ich nicht viel dazu beitragen. Es gibt kein Harry Potter Rollenspiel, kein offizielles. Es gibt vielleicht noch irgendwo die eine oder andere Fan-Made-Sache. Aber keine Ahnung warum. Ich finde, dass es geeignet wäre für ein Rollenspiel, aber ich denke, am Ende werden die Rechte zu teuer sein.
Ja, und du musst auch irgendwie fix sein. Also interessanterweise im Brettspielbereich ist vieles erst relativ spät rausgekommen, also 2016, 2018 rum, also wo eigentlich die Filme schon durch waren.
Wo die fantastischen Tierwesen dann angefangen haben. Ja.
Genau, man muss halt auch sagen, in der Entwicklung ist es so, dass dann so langsam erst so diese Brettspielszene so richtig in Fahrt gekommen ist mit Kickstarter und so. Ja, das hat vorher wahrscheinlich nicht so die Rolle gespielt, so um 2000 rum. Und das ist so das eine, dass man gesagt hat, jo, das machen wir jetzt auch noch. Das andere ist natürlich, erstens musst du dir die Rechte leisten können. Ja, tatsächlich. Zweitens musst du ja durch diesen ganzen Prozess gehen, dass du überhaupt das Spiel produzieren darfst. Mhm. Ja, es ist in der Tat so, dass du im ersten Schritt erstmal quasi mit der Agentur der Autorin klären musst, ob dein Produkt, so wie du es dir vorstellst, ins Harry Potter-Universum passt, ja. Würdest du zum Beispiel irgendwie Harry Potters Autorennen machen? Wenn die sagen, nö, kommt in unserer Welt nicht vor, ist uninteressant. Und wenn du das quasi durchschritten hast, wird Warner prüfen, naja, habt ihr visuelle Elemente, die sich auf die Filme beziehen? Hm. Zum Beispiel Hogwarts ist ein super Beispiel, ja. Also diese Burg wurde ja für den Film designt. Und wenn du jetzt eine Karte machst, nehmen wir an, Harry Potter Uno, wo Hogwarts drauf ist, was Ähnlichkeiten hat mit der Burg aus dem Film, dann wird nämlich Warner kommen und sagen, Kohle her. Mhm. Also du hast da echt ein ziemliches Geschäft, das überhaupt mal auf die Straße zu bringen. Dann ist es so, in der Brettspielwelt sind eigentlich so Filmlizenzen, wo du dann auch Bilder aus Filmen hast, eher so gehen, ja, also so richtige Nerds finden das nicht cool, weil sozusagen der künstlerische Aspekt fehlt. Das kannst du eigentlich auch nur für den Massenmarkt produzieren. In Deutschland hat vor allen Dingen Cosmos eine Harry Potter Lizenz gehabt und dann werden halt so Spiele gemacht, die nicht so in die Tiefe gehen, weil du sie auch relativ schnell produzieren musst. Also wenn du jetzt so ein AAA Brettspiel-Titel dir anguckst, haben diese Produktionszeiten oder Entwicklungszeiten von so 2 Jahren, 3 Jahren. Mhm. schätze mal, da hast du irgendwie 10 Wochen oder so. Und darum sind eigentlich die meisten Brettspiele nicht wirklich so die Top-Produkte. Mhm. Es gibt Kampf um Hogwarts. Das kann man wirklich mal positiv hervorheben. Ist auch bei Cosmos erschienen. Erschienen ist ein Deckbuilder, hat auch mehrere Erweiterungen. Das ist auch ein Familienspiel. Ja, kommt auch mal der Punkt, was für eine Art von Spielen ist. In Harry Potter müssen immer Familienspiele sein. Würde ich jedenfalls mal so machen. Und das war recht erfolgreich, ist auch recht beliebt. Und alle anderen Sachen, die, ich will jetzt fast sagen, die sind einfach so rausgerotzt. Ja.
Also es ist einfach so, ja, wir nehmen was mit. Ja.
Wir nehmen was mit und die Leute kaufen es, weil Harry Potter draufsteht, aber genau. Nicht, weil es einen geilen Game Designer hat oder ein geiles Konzept.
Ja, schade. Ich glaube, dass das gerade im Rollen und im Brettspiel, da hat man ein bisschen die Chancen vergeben. Weil ich glaube, da könnte man viel rausholen, aber ich sehe es genauso. Ich denke, das ist einfach am Ende zu teuer.
Ja, also Computerspiel gibt es ja viel. Lego Harry Potter und so gibt es auch genau. Als Computerspiel. Also all diese großen Produkte passen gut, aber Brettspiel ist so ein Mittelding. Ja, also du wirst nicht diese Umsätze machen wie im Computerspielbereich, hast trotzdem die hohen Lizenzgebühren, dann musst du gucken, dass dein Produkt relativ günstig produziert wird. Ja, das ist so ein bisschen schwierig, würde ich sagen.
Ja, kommen wir zum Schlusswort. Also wie gesagt, Harry Potter, großartige Welt, großartige Filme, brauchen wir nicht drüber reden. Ich bin gespannt, was noch kommt. Wie gesagt, die fantastischen Tierwesen sind noch nicht vorbei. Die schreibt ja also Robert Galbraith relativ viele. Wir haben jetzt eine Serie vor der Hütte, die jetzt nächstes Jahr kommen wird. Da können wir auch mal sehr gespannt sein. Also immer noch viel los in der Harry Potter Welt.
Ja, kann man auch kritisch sehen. Ja, wahrscheinlich wird es einfach die goldene Kuh weitergemolken. Mhm. Ja, also ist immer die Frage, wann ist Schluss? Ja, sie ist Star Wars oder so. Ja, wo man es dann halt bis ins kleinste Detail ausarbeitet, weil man irgendwie auch denkt, na, darüber kann man noch was machen. Da schreiben wir noch mal ein extra Buch, da eine Serie, da eine Auskopplung. Und ich finde halt auch, irgendwann verlieren dann diese Welten auch ihren Reiz, weil sie einfach so tief ins Detail gehen, dass dir als Leser oder Leserin oder als Zuschauer, Zuschauerin ja im Prinzip die Fantasie genommen wird. Mhm. Weil selbst wie die Gabel auszusehen hat, hat dann irgendeiner mal definiert und du kriegst dann Harry Potter das Besteckbuch bei, was weiß ich.
Es gibt ja Kochbücher noch und so, gerne. Ich weiß, was du meinst, aber wie gesagt, wir gehen da mit freudiger Erwartung hin. Schauen wir mal. Ich bin gerade auf die Serie sehr gespannt. Also alles, was man so liest, ist das schon ein ziemlicher Pressure, gerade HBO. Also wir können da schon in der Liga von irgendwie Herr der Ringe oder Game of Thrones rechnen.
Müssen sie ja. Also wenn du das angehst, dann musst du da auch so viel Geld reinstecken, dass keiner sagt, boah, was sind das für Pfeifen? Ja, jetzt machen die da hier irgendwie so Mini-Dings ja, zum Low Budget. Das muss ein Hochglanzprodukt sein.
Schauen wir mal. Ne?
Genau.
Lass uns vielleicht mal in einem Jahr oder zwei nochmal drüber reden. Ansonsten, vielen Dank, Marc.
Dank dir.
Erhol dich gut, genau.
Genau. Und
dann bis zum nächsten Mal. Ne?
Auf dann, jo. Auf bald.
Tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast wurde produziert im Tonstudio Schraubfabrik in Mannheim, dem Tonstudio für Recording, Mixing und Mastering.